الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله.
Aber wir machen weiter mit Riyad Salihin. Wir haben das letzte Mal erste Hadith erklärt. Und wir haben allgemein über Niyya gesprochen. Ikhlas, die Aufrichtigkeit, wenn man etwas für Allah tut. Und wir haben gesagt, dass die Absicht gut und voll geschrieben wird, da braucht man drei Bedingungen. Und zwar, dass das eine Ibadah ist, was Allah subhanahu wa ta'ala für uns geschrieben, niedergeschrieben hat. Und zweitens, dass das nur für Allah ist und nicht für was anderes, für Geld, für Lob, für Dunya, für was anderes. Und drittens, dass man diese Ibadah tut mit der Absicht, dass man Allah ta'ala gehorcht. Die drei Faktoren, wenn man bei jedem Ibadah hat, bekommt man den vollen Lohn. Ansonsten, und wir haben das Beispiel gegeben, zwei Leute, die von einem Teller essen, einer, der kriegt gar keinen Lohn, und der andere kriegt Lohn. Einer isst wie ein Tier, er hat gar keine Absicht, warum er isst eigentlich. Er isst genauso, wenn ein Tier einen Hunger hat, er geht und er frisst. Und so, keine Absicht, warum er isst. Und der andere, erstens, er nimmt das als Ibadah, weil Allah Ta'ala sagt, kulu wa shrabu, isst und trinkt von Allahs Versorgung. Er nimmt das erstmal als Ibadah. Zweitens, er macht das nach der Weise von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indem er Bismillah sagt und mit der rechten Hand isst und viele andere Gesichter, die beim Essen sind, dass er nicht von allen Seiten des Tellers isst und so viele andere. Und drittens, dass er die Absicht hat, damit bekommt er Kraft, um Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen und in dieser Welt für Allah subhanahu wa ta'ala da sein und auch vielleicht kämpfen und wozu man auch die Kraft braucht. Und das sind die drei Sachen. Und wir haben zum Beispiel auch das Beispiel von Wudu, dass man sich wäscht mit der Absicht, dass die Sünden vergeben wurden und mit der Absicht, dass das eine Ibadah ist und andere. Und wir haben auch der erste Hadith, der sagt, innama al-a'malu binniyat. Die Taten sind mit Absicht. Und davon haben wir, was auch Imam al-Nawawi wollte in diesem Kapitel, dass die Taten, dass die Absichten sind allerwichtigsten vor den Taten. Bevor du einen Tat machst, wichtiger ist die Absicht. Deswegen sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama al-a'malu binniyat. Die Taten sind nach ihren Absichten. Wenn deine Absicht für Dunya ist, dann gibt Allah subhanahu wa ta'ala dir gar nicht den vollen Lohn. Wenn deine Absicht für Allah ta'ala, dann nimmt er deinen Tag. Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala in Hadith Qudsi gesagt, أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وفعله. Wer jemand etwas tut, und er will mich nicht nur, er will niemand anderes außer mich. Vielleicht Lob, dass er nach dem Lob strebt von Menschen oder nach Geld oder nach dass er etwas, ein Platz oder ein Platz in Arbeit kriegt. Also es gibt viele Absichten. Allah subhanahu wa ta'ala lässt diesen Mensch mit seiner Absicht und er nimmt von ihm nichts. Und wir haben über Al-Hijra, die Auswanderung. Und wir haben gesagt, weil das war ein Beispiel, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, über die Sahaba, die Hijra, Auswanderung gemacht haben. Derjenige, der seine Hijra für Allah und für Muhammad sallallahu alaihi wasallam getan hat, das wird für ihn so geschrieben. Derjenige, der seine Hijra für eine Frau oder für Geld, und das ist, er bekommt auch seine Absicht. Und Hijra, haben wir, es gibt drei Arten von Hijra, wer erinnert sich? Hijra, Ort, Tag, also Ort, Auswanderung, dass man den Ort wechselt von einem Kufferland zu zu einem Islamland. Staat. Wenn man Sünden begeht, man wandert auch aus, indem man den Tat verlässt. Man verlässt eine Sünde, man sagt, oh Allah, ich mache das nicht mehr. Und er macht nur das Gute. Das ist auch Hijra. Hijra ist l'Amal. Es gibt die dritte Auswanderung oder das Verlassen des Täters. Jemand, der bekannt ist mit Betrug, habe ich ein Beispiel gegeben in seiner Stadt. Und die Leute kennen über ihn nur den Betrug. Alle Leute verlassen ihn und reden sogar gar nicht mit ihm und begrüßen ihn nicht. Aber mit dem Ziel, dass er sich bereut und dass er wieder in Ordnung wird. Das ist Hijrat al-Ami, das Verlassen des Täters. Und das, sagen die Gelehrten sagen, es ist manchmal gut, wenn man einen Muslim verlässt, wenn man weiß und genau weiß, dass durch dieses Verlassen wird dieser Muslim wieder zum Weg zurück. Zum Beispiel, wir haben einen Bruder, einen Freund unter uns. Und wir wissen, dass er zum Beispiel Alkohol trinkt. Und wenn wir wissen und genau wissen, wenn wir ihn verlassen, er kann das nicht ertragen. Er liebt uns. Er mag mit uns sein. Und sein Leben wird anderes. Dann wissen wir ganz genau, dass er wieder zurück zu uns. Wir sagen ihm, hey, willst du, dass wir mit dir bleiben, dass wir Freunde bleiben? Du musst diesen Alkohol verlassen. Sonst, du kennst uns nicht. Wir verlassen ihn. Nach einem Monat, er fühlt sich schlecht und. Und dann kommt er, Alhamdulillah, ich habe mich bereut. Also das hat uns was gebracht. Aber die Gelehrten haben das verboten. Sie haben das verboten, einen Muslim zu verlassen, wenn man nicht sicher ist, dass das einen Nutz bringt. Ja, und der Beweis, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. La yahillu li mu'minin an yahjura akhahu fawqa thalath aw thalath. Es ist verboten, dass ein Gläubiger seinen Bruder 3 Tage verlässt und mit ihm nicht redet. Es ist haram. Aber die Gelehrten haben das in einem Fall halal gemacht, nicht nur von ihren Köpfen so. Auch sie haben Beweise, und zwar von dem Koran. Die 3 Sahaba, die nicht zum Dschihad gegangen sind, sie sind zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen und sie haben Gründe gegeben. Oh, unsere Frauen zu Hause, wir müssen sie schützen und keiner ist sorgt für sie und wir müssen dort bleiben. Und sie haben ihre Gründe gegeben. Aber normalerweise hatten sie nur Angst und sie wollten nicht kämpfen. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekam die Offenbarung, dass alle Gefährten sie verlassen und mit ihnen nicht reden. Bis sie gelitten und richtig gelitten haben, dass im Koran wurden sie so beschrieben, als ob die Erde so eng in ihren Herzen liegt und sie wollen in Erde rein. Also, und Allah subhanahu wa ta'ala, sie sind zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen und sie haben bereut und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen vergeben. Ansonsten, wenn man weiß, dass das uns nicht bringt, man darf ein Mu'min nicht verlassen. Es gibt aber auch unter den Muslimen die Leute, die den Leuten in die Irre bringen. Das sind, sage ich mal, sie haben Wissen, aber welches Wissen? Nicht Furcht von Allah Ta'ala, sondern das Wissen, dass die Shubuhat, zweifelhafte Sachen unter den Muslimen verbreiten. Es gibt zum Beispiel Neuerungsgelehrte sozusagen. Sie sind für die Neuerung bereit. Und sie kämpfen nur, um die Neuerung zu verbreiten. Das muss man auf jeden Fall. Die muss man sie verlassen. Auf alle Fälle. Weil diese Leute, die kämpfen gegen den Islam, gegen Mohammeds Sunna. Deswegen darf man mit diesen Leuten gar nicht sitzen. Aber ihren normalen Leuten, die auch in Neuerungen sind, wenn man weiß, dass das Verlassen nicht nützt, die normalen Leute oder die Leute, die nicht viel Wissen haben, man muss danach streben, sie zum Weg zu haben. Das ist unser Ziel. Ja? Deswegen muss man mit Weisheit in dieser Sache rankommen. Mit Weisheit, dass man weiß, es kommt etwas danach. Also die Auswanderung oder das Verlassen des Täters. Inshallah, jetzt kommen wir zum nächsten Hadith. Das ist der erste Hadith. Heute kommen wir zum zweiten, vielleicht bis zum vierten, weil die sind auch gleich. Dann lassen wir den anderen Hadith. Ich lese das auf Arabisch und danach liest du uns auf Deutsch. An Umm al-Mu'minin, Umm Abdillah, Aisha radiallahu anha, qalat. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه وهذا لفظ البخاري. Zweiter Hadith.
Aisha radiallahu anha berichtet, dass der Gesandte Allah sagte, ein Herr wird die Kaaba überfallen wollen. Wenn es in der Wüste einmarschiert, wird das gesamte Heer von Erdboden verschlungen werden. Sie sagte, ich brachte ihn, o Gesandte Allah. Wie sollten sie allesamt verschlungen werden, wo doch unter jenen Menschen auch Unschuldige sind, die nicht zum Heer gehören? Er sagte, sie werden allesamt von der Erde verschlungen werden. Doch am nächsten Tag wird jeder von ihnen auferstehen und seinen Absichten gemäß behandelt werden. Al-Bukhari und Muslim. Die Befassung stammt
von Al-Bukhari. Also das ist ein Hadith. Und man muss immer den Kapitel im Kopf haben. Das ist die Sache, hängt von Absichten, Absicht und Aufrichtigkeit. Was hat dieser Hadith mit Absichten zu tun? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, dass ein Heer die Kaaba überfallen wird. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala wird sie in der Wüste, bevor sie zur Kaaba ankommen, er wird sie zerstören. Ja? Alle diesen Menschen, die zur Kaaba kommen. Und Aisha hat gefragt, radiallahu anha, sie hat gesagt, es gibt unter diesen Menschen, die im Heer sind, die Unschuldigen oder Menschen, die für was anderes gekommen sind, nicht für Schlacht oder nicht für Zerstörung der Kaaba. Was ist mit ihnen? Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, Allah wird allen zerstören. Er will alle diese Heer zerstören. Aber sie werden am Jenseits sagt der Auferstehung mit ihren Absichten auferstanden. Was ziehen wir von diesem Hadith? Erstmal Al-Kaaba. Al-Kaaba, das ist ein Ort, das bei Allah subhanahu wa ta'ala heilig. Der wurde auch im Koran mehrmals erwähnt. Dass dieser Ort Mubarak ist. Baraka von Allah ta'ala. Und Al-Kaaba wurde einmal schon angegriffen. Das wissen wir schon. Ja? Kennt ihr die Geschichte von Abraham? Abraha, das ist sogar in dem Jahr, wo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam geboren ist. Abraha kam von Sudan, oder? Aus Jemen, genau. Von Jemen. Und da hat er eine Kirche gebaut. Und einer unter den Muslimen hat die Kirche gesehen und er hat Schimpfwörter, oder er hat ihn beschimpft, unsere Kaaba, Baytullah al-Haram ist viel, viel besser als seine Kirche. Und er hat viel Geld für diese Kirche finanziert. Als er das gehört hat, er hat geschworen, dass er den Kaaba zerstören wird. Von den Arabern. Was hat er gemacht? Er hat einen richtigen Heer, großen Heer, und sie sind im Weg zur Kaaba. Nach Mekka. Und in seiner Strecke hat er viele Schlachten gegenüber verschiedenen Stämmen der Araber gemacht. Er hat sie alle gewonnen. Er hat sie alle zerstört. Alle Leute getötet. Bis sein Ruf in Mekka gekommen ist. Keiner kann, das ist ein großer große Heer, hat viele Soldaten und viele Waffen sozusagen, und er hatte dazu einen großen Elefant, der dafür gedacht ist, den Kaaba zu zerstören. Und der Elefant, der wird auch mit bestimmten Methoden dazu gezwungen, indem sie von hinten ihn stechen, ja, ficken, dass er zu Kaaba kommt. Aber Abraha kam nach Mekka. Und er hat von Abu Talib gehört. Er hat gesagt, ich will den Führer von Mekka. Er kam zu ihm, Abu Talib. Als er Abu Talib gesehen hat, wie er ist und wie er aussieht, er hat ihn so hochgestellt, wie er aussieht. Aber dann kam Abu Talib, er sagt ihm, meine Kamele bitte. Ich will nur meine Kamele haben. Und mein Besitz. Dann sagte er ihm, oh, ich habe dich anderes vorgestellt. Als du mir gesagt hast, du willst deine Kamele und deinen Besitz nur haben, da habe ich dich erniedrigt. Ich habe gedacht, dass du für Kaaba was sagst. Dass du gegen mir etwas sagst. Er sagte ihm, das ist ein schöner Satz, was Abu Talib gesagt hat. Er hat ihm gesagt, ich rede über meinen Besitz. Al-Kaaba hat ihre Besitzer und er wird sie bewahren. Er wird schon dafür kümmern und er wird sie bewahren. Da war er schockiert. Dann kam Abu Talib, er hat allen Araber, die in Mekka waren, er hat ihnen gesagt, heute wird ein schlimmer Tag sein. Und alle Leute sind im Gebirge. Weggeflüchtet. Und sie gucken von dem Gebirge, was passieren wird. Der Tag, wo Abraha, Adullah, La'anahullah, die Kaaba zerstören will, Allah, dieser Elefant, der konnte nicht bewegen. Wenn sie ihn nach rechts richten, dann rennt er. Wenn sie ihn nach links richten, dann rennt er wieder. Wenn sie ihn aber in Richtung Kaaba, er ist blockiert. So, Allah macht, subhanahu wa ta'ala. Und dann kam die Zerstörung von Allah Ta'ala, ein paar Vögel. In jedem Vögel, er hat zwei Steine, kleine Steine. Aber Allahs Macht kann man nicht vorstellen, wie Allah Ta'ala sagt, wenn Allah jemand zerstören wird, er kann ihm etwas ganz Kleines, wie heißt er, Karun, mit einer Fliege, die kam hier, kam in seine Nase. Ja? Oder Haman war das, nicht Karun, Haman. Und er wollte immer geschlagen werden, hier in seinem Kopf, damit das nicht weh tut. Kleine Soldat. Ja? Und das sind auch kleine Soldaten von Allah Ta'ala. Ein paar Vögel, in jedem Vögel hat, in jedem Bein hat ein Stein, kleinen Stein. Und diese Steine, wenn sie einen Körper berühren, dann geht der Körper wird zerstreut. In mehreren Teilen. Nicht nur tot, sondern in mehreren Teilen, kleinen Teilen. Als ob er nicht da war. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat alle diesen Soldaten zerstört. Und von ihm gehörte auch Abraha. Abraha wurde auch so, ich glaube, er wurde berührt, aber sein Tod war nicht schnell, sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn bestraft. In Etappen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat seinen Kaaba beschützt und bewahrt. Deswegen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat hier gesagt, dass es ein Tag kommen wird. Und das ist auch ein Zeichen der Stunde. Es wird ein Tag kommen, das ist am Ende der Zeit, kommt so ein richtiger Heer, die wollen Kaaba zerstören und überfallen. Es wird kommen, vielleicht demnächst, vielleicht nach ein paar Jahren, Allahu a'lam. Aber das wissen wir und wir haben das sind von Sachen, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam schon erwähnt hat, sie werden in Zukunft passieren. Sie werden den Kaaba überfallen. Wenn sie, aber diese Heer, die sind das so eine große Zahl von Menschen, dass viele Menschen unter ihnen gar nicht wissen, warum sie hingehen. Manche von ihnen kommen für Handel. Manche von ihnen gehen einfach mit. Manche wissen schon Bescheid. Also wir wissen von diesem Hadith, dass unter diesem Herr Menschen gibt, die gar nicht die Absicht oder gar nicht Bescheid wissen, warum sie nach Mekka verreisen und gehen. Und ihre Kinder vielleicht, ihre Frauen, ja. Sie gehen, aber wenn sie in eine Wüste kommen, und die Ulama haben gesagt, das wird in Taif, denke ich mal, da Allah subhanahu wa ta'ala wird sie alle zerstören. Hier hat Aisha radiallahu anha den Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, gefragt. Und das ist eine Frage, die beweist, dass Aisha radiallahu anha nach Wissen strebt. Stell dir mal das vor, du hörst das, okay, sie werden zerstört. Allah subhanahu wa ta'ala schützt sein Kaaba und das ist Ende. Fertig. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, es wird ein Herr kommen, er wird die Kaaba überfallen und Allah wird sie zerstören. Das ist ein Zeichen der Stunde. Okay, aber Aisha strebt nach Wissen. Sie hat gesagt, warte mal, wir haben andere Sachen, die sagen, Allah subhanahu wa ta'ala gibt nach Absichten. Er belohnt nach Absichten. Es gibt zwischen ihnen Menschen, die für Handel kommen. Es gibt Menschen, die gut sind und sie wissen gar nicht Bescheid. Was macht Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat ihr gesagt und gesagt, im Tag der Auferstehung werden sie mit ihren Absichten auferweckt und Allah subhanahu wa ta'ala belohnt sie nach den Absichten. Hier wissen wir, dass die Absicht eine Rolle spielt. Du gehörst nicht zu ihnen, obwohl du eigentlich zu ihnen gehörst. Aber in Tatsache bist du nicht einer von ihnen. Wer hat dich gerettet? Deine Absicht. Und hier ziehen wir auch einen Unterricht. Wenn eine Strafe von Allah Ta'ala kommt, die Guten und die Schlechten sind unter seiner Strafe. Deswegen muss ein guter Mann aufpassen, weil es gibt eine Bedingung, dass die Strafe nicht den Guten berührt. Und zwar, wir haben im Koran in Surat al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Und hütet euch vor einer Versuchung, die kommt und die trifft nicht nur die Ungerechten unter euch. Die trifft nicht nur die Ungerechten unter euch, sondern auch Gläubige und auch gute Leute. Deswegen, jetzt ziehen wir auch von diesem Hadith aus, dass wenn man mit den Ungerechten im Weg ist und die Strafe kommt, die kommt auch, Allah subhanahu wa ta'ala nimmt ihn mit. Das ist erstens. Und zweitens, Allah subhanahu wa ta'ala, es gibt auch eine Überlieferung, wo Allah subhanahu wa ta'ala Jibril alayhi salam befohlen hat, ein Dorf zu zerstören. Und Jibril alayhi salam kam zu diesem Dorf und er fand einen Salih, einen guten Mann, der Allah betet und dient. Und er hat sich gewundert. Er hat sich gewundert, er kam zu Allah ta'ala und sagte ihm, oh Allah, da habe ich jemanden gefunden, der gut ist, Salih, und er betet und er dient dich. Er sagt ihm, mit ihm fang an. Mit ihm sollst du anfangen. Es gibt Salih und Muslih. Salih ist ein guter Mann, aber nur für sich. Er betet, er dient, er weiß die Wahrheit, er kennt die Wahrheit. Muslih, er hat dieselbe Eigenschaften von dem anderen, aber dazu, er ruft die Menschen zum Sieg. Mach das nicht. Mach das. Und er ruft die Menschen. Allah subhanahu wa ta'ala erbarmt ein Dorf gegen einen einzigen Mann, der Muslih ist, der noch was tut. Ja? Und deswegen unter ihnen, Allah subhanahu wa ta'ala hat sie alles zerstört, obwohl sie andere Absichten haben. Und das interessiert uns in diesem Hadith, dass Allah subhanahu wa ta'ala gerecht ist. Er nimmt nicht allen, sondern im Tag der Auferstehung gibt jedem, was er beabsichtigt hat. Zweiter Hadith. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، متفق عليه. كاس الكاستونيس بارك الله فيك. merkt ihr, das ist nur inzwischen. Hier haben wir zwei Hadithen, wer hat das überliefert? Aisha. Mir fällt auch diese Sache etwas auf, und zwar viele Hadithen, vielleicht 90% von Hadithen, wurden von diesen drei Personen überliefert. Aisha, Ibn Umar, Abdullah ibn Umar oder Abu Huraira. Und alle drei Leute sind Kriminellen beim Schia. Sie sind nicht angenommen. Sie sind richtige Kriminellen. Das heißt, warum sage ich das? 95% unseres Islam ist falsch, nach ihren Vorstellungen. Ist falsch also. Also wir sollen das lassen, was bleibt vom Islam? Was bleibt? Und zweitens, wer hat uns den Koran beigebracht? Nur diesen Gefährten, die sie nicht mögen, die sie Kriminelle nennen. Wenn du an sie zweifelst, dann zweifeln wir an den Koran, an Sunnah, an alles. Damit ihr merkt, dass ihre Aqida nur nach ihren Ahwa, wie sagt man, Ahwa? Ja. Genau. Begierden oder nach ihrem Lust, ja, Gelüsten. Genau. Ja, und dieser Islam nehmen wir so, Allah subhanahu wa ta'ala, mit Beweisen. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie beschrieben im Koran. Diesen Gefährten von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Rijal, sadaqu ma'ahadullaha alayhi. Minhum man qada nahbahu wa minhum man yansadar. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie Männer genannt. Es gibt weiblich, männlich, und es gibt aber Männer. Es gibt Zakar und Unta. Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er sagt Zakar und Unta, ist was anderes, männlich und weiblich. Aber wenn du Rijal hörst, das heißt, er verdient, diesen Namen zu haben. Richtiger Mann. Rijal sadaqu ma'ahadullah alayhi. Die waren ehrlich. Die waren ehrlich. Und dazu beschreibt sie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, Muhammad Rasulullah, وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود. Und Allah سبحانه وتعالى beschreibt die richtige Gläubige, die Tag und Nacht beten, nur nach Allahs Wohlgefallen streben, die nur Allah سبحانه وتعالى wollen. Und dann kommt ein Shaitan, der sagt, nee, der ist ein Kriminell, der ist ein Ungerechter. Als ob Allah سبحانه وتعالى وحاشا لله, als ob Allah subhanahu wa ta'ala nicht Bescheid wüsste, dass diese Gefährten danach Heuchler werden, und er hat die Bestätigung im Koran gegeben, er sei gut. Aber nach dem Sterben von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haben sie das versprochen nicht gehalten, dann waren sie Heuchler. Das heißt, sie haben, Allah subhanahu wa ta'ala wüsste nicht Bescheid, wal'iyadu billah, wenn man nach ihrer Philosophie und nach ihrer Methodik geht. Und dazu, ihr müsst wissen, das ist eine Rede von dem größten Gelehrten des Schia, Ibn Bukhari, der heißt Al-Kulaini. Der sagt, einer, der nicht daran glaubt, dass der Koran nicht vollständig ist, ist kein Schiite. Eine Bedingung, dass du Schiite bist, dass du daran fest glaubst, dass der Koran nicht vollständig ist. Den richtigen Koran haben wir nicht. Das ist Kufr. Das ist schon ein Kufferniveau. Aber ein Gelehrter, wenn ein Gelehrter das sagt, ist Kufr. Aber ein Unwissender, da können wir noch sagen, vielleicht erfolgt nur. Aber bei ihren Gelehrten, sie wissen schon die Wahrheit, sie rufen dazu. Sie sagen, das ist eine Bedingung, dass du daran fest glaubst, dass der Koran nicht vollständig ist. Wenn ich euch die Ayaten erwähne, was im Koran steht, قل هو الله أحد وعلي هو, und sie machen paar Sätze bis لم يكن له كفوا أحد. طارت فيله. Sie sagen, das ist auch vom Koran eigentlich. Und das wurde versteckt von Umar. Verstehst du? Und so viele andere Sachen. Dazu kommen, sie haben Probleme in Aqida. Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya. Sie haben Ahadithen, wo Ali nach ihrer Meinung sagt, ich weiß das Verborgene. Ich weiß, was im Himmel und der Erde ist und was war und was sein wird. Ja? Und sie sagen, Ali ist das Gesicht von Allah in dieser Welt. Und so viele andere Sachen. Und das ist, diese Rede, das sind in ihre starke Bücher, die stärksten Bücher. Ihren Bukhari ist das Al-Kafi, heißt Al-Kafi. Und im Kafi, du findest was ganz Unmögliches, das richtige Kuffer. Und trotzdem, diese Leute, die gehen nach ihren Ahwa-Gelüste und der Shaitan zieht sie immer weiter. Aisha radiallahu anha sagt, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, La hijrata ba'd al-fath. Nach der Einnahme von Mekka gibt es keine Auswanderung mehr. Allerdings bleiben Jihad und die Absichtserklärung nie. Und wenn ihr zum Jihad aufgerufen werdet, sollt ihr folgen. Hadith sagt, nach Mekkas Eroberung gibt es kein Hijra. Wir haben eine andere Hadith, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, لا تزال الهجرة ما زالت التوبة ولا تزال التوبة حتى تغرب الشمس من مشرقها. Ich habe das geschrieben, der Hadith رواه أبو داود. لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. محمد صلى الله عليه وسلم قال: Die Auswanderung bleibt so ewig wie die Reue auch ewig bleibt. Man kann immer bereuen, oder? Es gibt keine Zeiteinschränkung. Solange der Tod nicht hier kommt, darfst du dich bereuen. Du darfst wieder Muslim kommen und Allah subhanahu wa ta'ala nimmt dich an. Ohne Bedingung. Du sollst nur mit offenem Herz kommen und Allah subhanahu wa ta'ala nimmt dich. Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, solange die Reue da ist, ist die Auswanderung offen. Und solange der Stunde nicht kommt, ist die Reue noch in dieser Welt vorhanden, sozusagen. Das ist sinngemäß. Aber das ist sieht man so wie Widerspruch. Aber man sagt, das sind zwei Sachen, die sehen so aus, dass sie gegeneinander sprechen. Ein Hadith sagt, La hijrata ba'da Makkah. Es gibt keine Auswanderung nach Mekkas Eroberung. Ein anderer Hadith sagt, die Auswanderung ist vorhanden, solange die Reue vorhanden ist. Das heißt, bis Ende der Zeit. Wie nehmen wir das? Hier nimmt man das Wissen von den Gelehrten. La hijrata ba'da al-fath. Es gibt keine Hijra, wenn Mekka erobert wird. Mekka ist ein Islamland jetzt. Nachdem Mekka Islamland geworden ist, es gibt keine Hijra. Weil Hijra, die wird vom Kufferland zu einem ein Islamland. Aber Mekka ist schon Islamland. Also es gibt keine Auswanderung mehr. Es ist schon Islamland. Deswegen hat Mohammed gesagt, La Hijrata ba'd al-Fath. Also es gibt keine Auswanderung nach al-Fath, nach der Eroberung von Mekka. Aber ein Hijra, die ist immer vorhanden für die Menschen bis Ende der Zeit. Weil man kann in einem Kofferland geboren sein und ist Muslim und er will das Land verlassen zu einem Islamland. Da es ist notwendig und sogar Pflicht, wenn seine Religion in Gefahr ist. Pflicht. Ja? Und deswegen die Auswanderung ist immer vorhanden. Man muss nicht darunter verstehen, das heißt, dass es keine Auswanderung mehr gibt. Walakin Jihad wa Niyyah. Aber allerdings bleiben Jihad und Niyya, die Absichtserklärung. Hier immer fragen wir uns, was hat der Hadith mit unserem Kapitel zu tun? Unser Kapitel ist Niyya und die Aufrichtigkeit und die Absicht. Hier, Mohammed sagt Ihnen, ab heute, also stellen wir uns jetzt die Mekka erobert. Ab heute gibt es keine Auswanderung mehr. Aber zwei Sachen sind immer noch vorhanden. Dschihad und Niyya. Das heißt, ab heute haben wir immer Dschihad. Damals immer Dschihad. Mohammed Sa'asim hat eine kurze Zeit geboren, gelebt und so viele Dschihad-Schlachten gemacht, Kämpfe gemacht. Und deswegen hat er gesagt, ab heute gibt es nur Dschihad. Dschihad ist Talab. Sie gehen, um den Islam zu verbreiten. Jihad und Niyya. Welche Niyya? Niyya? Nicht Niyya, ich beabsichtige zum Jihad zu gehen. Das kann man auch so verstehen in diesem Hadith. Entweder allerdings Jihad und Niyya. Nicht Niyya, ich beabsichtige den Jihad, sondern Niyya, Niyya für diesen Jihad. Warum machst du deinen Jihad? Wofür? Für eine Nationalität? Für Geld? Für Beute? Oder für Allah. Also Jihad und Niyya zusammen. Die Niyya ist sehr, sehr wichtig. Deswegen beim Jihad, es gibt leider, viele heutzutage auch in unserer Zeit, viele Muslime, die kämpfen nach dieser Absicht, weil ihr Land angegriffen ist, ihre Nation. Ja? Und er verteidigt die Nation und die Fahne der Nation. Und er vergisst, dass Allah subhanahu wa ta'ala nur nach den Absichten belohnt. Nur. Was draußen ist, wofür? Und hier haben wir eine Überlieferung. Einer kam zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ein Araber, der gar nicht Muslim ist. Er hat ihm gesagt, ich will mit euch kämpfen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, nein, wir nehmen keine Hilfe von einem Muschrik. Muschrik darf mit uns nicht sein in den Reihen von Jihad. Niemals. Hier könnt ihr mal fragen, was heutzutage auch passiert. Muslime mit Kuffar zusammen gegen jemanden. Also, hier, er hat ihm gesagt, nein. Und warum ist dieser Mann, er wurde gefragt, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wurde gefragt, jemand kämpft für seine Qabila, für sein Dorf. Und jemand kämpft, damit es gesagt wird, er ist mutig und stark. Wer ist unter ihnen, fi sabilillah, in Allahs Weg? Wer? Er hat gesagt, derjenige, der für Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gekämpft hat, er ist fi sabilillah. Er ist in Allahs Weg. Eine indirekte Antwort. Wer da noch? Das ist die Absicht. Heutzutage, manche geben ihre Seele für Personen. Yaqtik, ya Saddam. Er gibt seine Seele für Saddam. Unwissenheit. Oder er gibt seine Seele für die Nation. Nur für sein Land. Er vergisst die höchste Stelle. Der Absicht ist, dass du für Allah ta'ala. Erstens, du kennst, okay, dieses Land muss vorhanden sein. Aber warum? Damit Allah erwähnt wird in diesem Land, weil wenn sie zu uns kommen und uns rausschmeißen, dieses Land wird Kofferland sein. Dann. Deswegen, das Land interessiert mich nicht mehr, als dass in diesem Land La ilaha illallah Muhammad Rasulullah hoch bleibt. Das ist die größte Absicht. Für La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nicht für eine Nationalität oder für Blut oder nein, sondern für La ilaha illa Muhammad Rasulullah. وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا. Und wenn ihr zum Jihad aufgerufen werdet, sollt folgen. Es gibt vier Fälle, wo Jihad Fardu Ayn. Was heißt Fardu Ayn? Individuelle Pflicht für jeden Person, der das kann. Für jeden. In vier Fällen. Dieser Fall ist einer von den vier Fällen. Denn der Imam, der Muslime, sagt, oh, komm zum Jihad. Nur dieser Ruf, wenn man nur diesen Ruf hört, kein einziger, der noch kräftig in Kraft kann, darf bleiben. Und der Beweis ist in Surat Tauba. Ja, أيها الذين آمنوا, ما لكم
إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
أو إذ يقلعت Was ist mit euch? Was ging es? Was ist mit euch los? Wenn es zum Dschihad gerufen wird, dann seid ihr so festgeklebt mit dem Boden, mit der Erde. Was ist? Nehmt ihr Dunya mehr und besser als die Akhira? Dunya ist bei Allah Ta'ala nichts vor dem Lohn, was er euch in Akhira vorbereitet hat. Ja? Das ist ein Fall, wo der Dschihad Pflicht wird, für jeden Person. Zweiter Fall, wenn ein Land umgekreist ist mit dem Feind, da ist auch der Dschihad Pflicht. Richtige Pflicht, für die individuelle Pflicht, wenn das Land umgekreist ist mit dem Feind. Dritter Fall, wenn die beiden Heere zusammenkommen. In diesem Moment darf keiner sagen, mir jetzt, ich habe mir die Sache anders überlegt, ich kehre zurück. Nein, da ist auch Fardain. Wenn dieser Fall kommt, dass die Heere zusammenkommen, da ist Pflicht, keiner darf zurück. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch in Surat Tauba oder Surat Al-Anfal, er sagt, Ja, ayyuha alladhina amanu, ida, يا أيها الذين آمنوا إذا رأيتم فئة فثبتوا اذكروا الله. Ich habe die Eier leider vergessen. Aber sinngemäß heißt das, wenn die beiden zusammenkommen, dann darf keiner unter euch seinen Rücken zeigen. Das heißt, zurück. Derjenige, der das tut, zu ihm wird eine Feuerhölle vorbereitet. Stellt euch mal vor, ein Muslim. Muslim, er sagt, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aber wegen dieser Tat, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm Feuerhölle gegeben. Da ist auch, haben die Gelehrten daraus rausgezogen, dass das Pflicht ist, wenn die beiden Heere zusammenkommen. Im vierten Fall, wenn die Muslime jemanden brauchen, der in der Lage ist, etwas zu beherrschen, was die Muslime nicht beherrschen. Er ist gebraucht, dringlich gebraucht. Mit Dringlichkeit. Er darf nicht Nein sagen. Das ist auch Fardain. Ja? Außer dieser vier Fällen ist Dschihad Fardu Kifaya. Das heißt, wenn es reicht, dann brauchst du gar nicht zu gehen. Wenn die anderen das machen, brauchst du nicht zu gehen. Sache von Nafila. Du bekommst mehr Lohn, wenn du hingehst und so. In diesen Fällen ist Jihad Fardu Kifaya.